Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, denn zünde in das Feuer deiner göttlichen Liebe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Wir dürfen vielleicht ein klein bisschen tiefer in diese großen Wunderwerke, die vom Himmel kommen, einsehen, gerade hier im Hinblick auf den heiligen Rosenkranz, den wir einerseits so gut kennen, den wir schon so lange beten, so intensiv und trotzdem immer wieder sehr viel Licht bekommen und Gnade, das immer noch tiefer zu verstehen. Und zudem sollen diese Vorträge eben bestimmt sein, weil eben es unser Anliegen ist, unser aller Anliegen eben, aus diesen Exerzitien herauszugehen, mit einem tieferen Verstehen, nicht nur wer wir sind und was wir zu tun haben, sondern auch das, was wir sowieso schon tun, noch viel, viel besser tun. Nämlich unsere Weihe ablegen oder erneuern oder, wie gesagt, den heiligen Rosenkranz beten und so weiter und so fort. Am Montag, am Pfingstmontag zum Schluss, werden wir sowieso alle unsere Weihe erneuern, jeder, der hier ist. Aber diejenigen, die noch nicht eingetreten sind, dürfen jetzt auch jetzt anlässlich dieser Exerzitien im Emmy eintreten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, eben dem Ruf der Mutter Gottes zu folgen. Bitte hilf mir, wenigstens mit einem Stoßgebet vom Tag, lieber Faulenzer, nicht wahr, ein klein wenig etwas für die Mutter Gottes zu tun. Und wenn du mehr tun willst, dann bist du herzlich willkommen. Jetzt gehen wir zurück noch einmal zu diesem Thema des heiligen Rosenkranzes. Nämlich, ich habe Ihnen gesagt, dass unsere liebe Frau durch die Betrachtung dieser Geheimnisse uns ganz tief einführt, wie wir gerade gesehen haben, in das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Aber im selben lehrt uns die Mutter Gottes auf eine, vielleicht von einer anderen Seite gesehen, durch den heiligen Rosenkranz, dass wir uns selber verstehen. Nämlich, dass die Mutter Gottes uns den Sinn des Geschöpfes vor Augen führt. Den Sinn des Geschöpfes und unseres eigenen Lebens. So hätten wir dann alles zusammen. Wir hätten, dass die Mutter Gottes uns Geheimnis der Dreifaltigkeit eingeführt hätte durch den Rosenkranz. Sie hätte uns eingeführt in unser eigenes Geheimnis, wer wir sind. Und somit könnten wir eben mit Maria die Verbindung herstellen, die ja wiederum der Rosenkranz ist zwischen Gott und uns. Und so diese beiden Extreme, Gott und Geschöpf, Zeit und Ewigkeit miteinander vereinen. So lehrt uns Maria den tiefsten Sinn der ganzen Schöpfung. Sie hilft uns zu verstehen, wer wir wirklich sind oder wer wir in den Augen Gottes sein sollten, so wie Gott uns eben haben wollte. Denken wir bitte daran, was der heilige Thomas von Aquin über die Mutter Gottes lehrt, dass sie ja, als sie unter dem Kreuze stand, anstelle der ganzen Menschheit da stand. Sie nahm die Stelle der ganzen Menschheit wahr. Sie war die Sprecherin und sie sagen die Vertreterin der Menschheit, die Stellvertreterin der ganzen Menschheit vor Gott. Und in ihr hat die ganze Menschheit das Opfer Gottes, des Sohnes, angenommen und so das Ja-Wort zur Erlösung gesagt. Deshalb können wir nur in ihr unsere eigene Vollkommenheit erreichen, nämlich die Einheit mit Jesus Christus. Die Vollkommenheit ist die Einheit mit Christus, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dass wir ganz Christus gleichgestaltet werden. Herz Jesu, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Es gibt ein sehr, sehr schönes französisches Lied, das uns diese Angleichung an Jesus sagt, besonders in dem Herzen. Herz Jesu, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Dann stelle mein Herz ganz in die Nähe deines Herzens, verbrenne mein Herz im Feuer deines Herzens und komm anstelle meines Herzens, nimm mein Herz weg in deines und stell deines an seinen Platz. Nicht? Ich habe es schlecht übersetzt gerade. Ich habe es gerade im Französischen versucht zu rekonstruieren, hat nicht ganz geklappt, wie Sie gerade sehen. Das ist übrigens eine Taktik. Ich mache viele Fehler auf Deutsch und in anderen Sprachen, damit niemand einschläft. Nicht? Besonders als ich in Polen war, dann haben die Leute gesagt, jedes Mal, wenn ich so einen Gruppenfehler gemacht habe, ja, das ist unglaublich. Dann haben sie gesagt, Herr Vater, ich meine, Sie können so gut Polnisch, wieso machen Sie solche Fehler? Dann haben sie gesagt, das mache ich extra, dann schlafen Sie nicht ein. Ja, da haben Sie recht. Gut. Also, nun wissen Sie, wie gesagt, wir können nur unsere eigene Vollkommenheit, unsere Einheit mit Christus nur durch sie empfangen. Deshalb ist gerade das richtige Verstehen unserer selbst. Und sehen wir jetzt einmal, was die Mutter Gottes uns sagen will im Rosenkranz über uns selbst. Was sie gesagt hat, was sie uns gezeigt hat über Gott, über die Dreifaltigkeit haben wir eben betrachtet. Und über uns selbst. Beginnen wir wieder mit den freudenreichen Geheimnissen. Hier erscheint sie, Maria, als der Ursprung und die Quelle, als der grundlegende Beginn unseres wahren Lebens als Kinder Gottes. Eben, sie wird Mutter. Sie ist ja der Ursprung unseres Heiles. In dem Augenblick, wo Gott sich zur Welt zuwendet, wendet er sich an Maria. Und in diesem Augenblick hängt alles von ihr ab. In ihr beginnen wir, die Wirklichkeit und den Sinn der Schöpfung zu begreifen. Das heißt, die Quelle des Lebens liegt nicht in uns, sondern in Gott. Von Gott sind wir ganz und gar abhängig. Und das zeigt nun jedes freudenreiche Geheimnis. Das freudenreiche Geheimnis immer zeigt uns einen Anfang, eine Quelle, schon im Geheimnis Gottes. Dort ist Gott aufgestrahlt als der Ursprung, aus dem alles kommt, als das Fundament. Und hier genauso wieder, jedes der freudenreichen Geheimnis zeigt einen Anfang, eine Offenbarung der Quelle des Lebens, wo das Ganze, unser ganzes Leben herkommt. Und wir sind gleichsam ein Ausfluss dieser Quelle. Und das ist der Mensch. Das Geschöpf ist immer ein Fluss, der aus einer Quelle trinkt, aber die Quelle ist nicht er. Der heilige Augustinus hat ein Wort, den kann man nicht übersetzen. Deus intimior intimo meum. Gott ist mehr in mir selbst, als ich am innersten in mir selbst bin. Ja, so ungefähr. Das ist unmöglich zu übersetzen. Ich meine, es muss ein Spezialist sein, da bin ich natürlich nicht. Gut. Wichtig ist es zu sehen, seit die Erbsünde begangen wurde, ist die ganze Welt in Erwartung des Erlösers. Sonst ist alles verloren. Wir verharren in einer großen Bedürftigkeit nach Erlösung. Wir schreien um Hilfe. Wir wollen befreit werden von der Sklaverei der Sünde, des Teufels. Wir würden gerne zur Freiheit der Kinder Gottes geführt werden. Jeder fühlt sich in einem furchtbaren Gefängnis. Das Gefängnis der Sünde, wo es keinen Ausweg ist. Das Gefängnis der Dunkelheit, wo kein Licht reinkommt. Es gibt nur eine einzige Verheißung, das ist die Mutter mit ihrem Kind aus dem Paradies. Und darauf hängt die ganze Rettung und die ganze Hoffnung der ganzen Menschheit ab. Und jetzt kommt der Tag. Der Tag, so lang ersehnt, vorhergesagt von den Patriarchen und Propheten, so lang hergebetet in den Psalmen und allen Heiligen des Alten Testamentes. Der Tag kommt. Der Tag der Befreiung leuchtet auf. Der Tag der Verkündigung, erstes freudenreiches Geheimnis. Als Mariens Fiat zum Engel den Gottessohn auf diese Welt einlud. Mein Wort Fiat, mir geschehe nach deinem Wort, ist die Einladung Mariens an Jesus in ihr Herz zu kommen, an Gott in ihre Seele zu kommen. In diesem Moment empfängt die Schöpfung, die bisher in der Sklaverei Satans gefangen und in der Dunkelheit, der tiefsten Dunkelheit verloren war, ein überwältigendes Licht und wird befreit. Wird wieder aufgebaut zu einer neuen Grundlage, zu einem neuen Leben, zu einem neuen Palast. Ein neues Fundament wird geschaffen. Das Fundament, das das Alte abschafft, nämlich das Gesetz der Sünde und der Verlorenheit. Alles wird wieder aufgebaut in diesem überwältigenden Licht. Ein neues Gesetz, ein neues Prinzip. Jetzt ist Gott mit uns, wie wir gesehen haben. Und jetzt entsteht ein neues Zentrum der Anziehungskraft, wenn man so sagen kann. Eine neue Lebensform, eine Erneuerung unseres Herzens. In dem Maß, in dem wir alles auf dieses Zentrum, das Gott ist, ausrichten, wird alles wieder neu, alles wieder schön, herrlich, rein und heilig. Sehen Sie, das ist ein Blick auf den Ursprung. Wenn wir die freudenreichen Geheimnisse betrachten, insbesondere die Verkündigung, da wird uns zunächst eine Auskunft gegeben auf, dass die Hoffnungslosigkeit, dass alles, was vergeblich scheint, endlich überwunden wird. Durch das eine Wort Fiat. Mir geschehe nach deinem Wort. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Hier leuchtet für mich eine Hoffnung auf. Es gibt eine Lösung für alle meine Probleme. Es gibt einen Ausweg aus diesem Gefängnis. Die Ketten werden abgestreift. Die Dunkelheit muss dem Lichte Platz machen. Und nach einer langen Sklaverei, in der ich vielleicht durch meine Sünden und durch meine Angewohnheiten sitze, gibt es eine Chance. Und diese Chance ist allmächtig. Das ist der Anfang. Welche Hoffnung, welches neue Aufblicken für jemanden, der so lang vergeblich versucht hat, aus diesem Gefängnis zu entreißen, alle möglichen Mittel genommen hat. Sehen Sie, als Missionar sieht man das immer. Wenn wir sehen, so viele Menschen, die suchen nach Lösungen, die suchen nach wahrer Freiheit, die suchen nach Glück, und dann werden sie jedes Mal brutal betrogen, so betrogen. Und dann ist nachher das Ergebnis immer noch schlimmer. Sie suchen in falschen Religionen, Ideologien, im Atheismus, im Materialismus, im Hedonismus und in allen diesen Angeboten der Welt, und es gibt ihnen keine Ruhe. Unser Herz ist unruhig, bis das ist Ruhe in dir. Und der erste Aufklang des Friedens, die erste, wenn ich so sagen, die Ouvertüre dieser herrlichen Symphonie unseres Heiles klingt auf im ersten freudenreichen Geheimnis. Ich bin halt ein bisschen Musiker, wenn alles vorher Missklang war, alles eine Kakophonie, kommt zum ersten Mal ein reiner, wunderbarer Ton vom Himmel, das ist der Engelsgruß. Ave, Ave Maria. Nicht? In diesen ganzen Mist dieser Welt hinein, wo alles kraxt und macht und so, wie wenn das Mikrofon nicht klappt, dann macht es auch immer so. Die Heimsuchung, die stellt uns einen weiteren Anfang vor. Es ist unser Anfang. Ich darf neu beginnen. Und was ist dieser Anfang? Es ist die Einführung des Werkes der Gnade Gottes. Hier beginnt Gottes Leben zu wirken nach außen. Hier zum ersten Mal wirkt der Erlöser durch Maria. Natürlich zum ersten Mal in der Welt, denn die allererste Blüte der Erlösung ist Maria selbst. Aber einmal dieses zusammengenommen, da ja er der Erlöser, sie die Miterlöser ist, und beide zusammen das Werk der Erlösung als neuer Adam, als neue Eva vollbringen, sehen wir jetzt, dass Jesus Christus in Maria, im Schoße Maria hinausgeht, zu Elisabeth und den Johannes Heiligen. Das ist das allererste Wunder Christi und ein Wunder der größten Gnade. Dieses größte Geschenk, das ist das Geschenk der Heiligung. Mit anderen Worten, jetzt wird Johannes der Täufer heilig. Das ist das, was jetzt geschieht, wenn die Mutter Gottes die Elisabeth grüßt. Das ist, was Jesus Christus tut im Herzen, in der Seele des Johannes. Und dieses größte Geschenk wurde dem Vorläufer durch Maria gebracht. Ihr Besuch, Maria Heimsuchung, war der Beginn seiner Heiligkeit. Hören Sie sich das an. Mariens Besuch wird der Beginn deiner Heiligkeit. Wenn Maria mich besucht, dann ist der Beginn meiner Heiligkeit. Wenn ich Maria besuche, Beginn, Anfang. Wissen Sie, wir müssen immer neu anfangen. Das ist etwas Wunderbares, was wir können. Und was die Menschen meistens vergessen, denken immer nur dran, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende, jetzt hat es nicht geklappt. Und die Haare hängen immer runter und sagen, ja, wenn ich runtergefallen bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich wälze mich im Schmutz oder ich stehe wieder auf. Mehr gibt's nicht. Also warum nicht wieder anfangen? Das ganze christliche Leben ist ein ununterbrochenes Wiederaufstehen, wieder neu anfangen. Hab den Mut, sagen die Heiligen, wieder neu anzufangen. Fang an. So wie die Mutter Gottes es dir lehrt in den freudenreichen Geheimnissen. Gott ändert sich nicht. Was er einmal getan hat, wird er auch weiterhin tun. Wenn das erste Wunder der Gnade, das ist im Beginn und im Anfang, durch Maria vermittelt wurde, wird Gott fortfahren, die Gnade in die Welt, in deine Seele, durch sie strömen zu lassen. Durch Maria besucht unser Herr Jesus Christus jede einzelne Seele. Durch Maria besucht Jesus Christus deine Seele. Maria klopft an deinen Pforten an, wie sie angeklopft hat in den Pforten der heiligen Elisabeth. So ist es genau. Und was will sie geben? Sie erfüllt deine Seele, was sie getan hat bei Elisabeth mit der heiligen Gnade. Sie hat es getan mit dem heiligen Johannes dem Täufer. Und das ist ja der Anfang deiner Rückkehr zu Gott. Der Anfang einer neuen Welt. Nicht? Sehen Sie, das im Menschen, das Neue, das gibt Frische, das fasziniert, das reißt auf, das motiviert. Und das ist genau das im geistlichen Leben, was hier die Mutter Gottes dir geben will. Sie möchte dich besuchen und dich gleichsam wieder neu machen, wichtig, wieder erneuern, in jeglichem Sinn, dir die großen heiligen Wahrheiten, die du vielleicht auswendig kannst, neu, frisch vorstellen. Dir einen neuen Weg zeigen, ein neues Licht, eine neue Lösung von einem Problem, an die du bisher nicht gedacht hast. Das ist alles in ihren Händen. Das ist alles in diesem Beginn. Maria ist mein Beginn. Natürlich, um mich zu Christus, dem ewigen Fundament, zu führen. Die Geburt des Heilandes zeigt uns, dass diese erneuerte Welt nicht nur in den Tiefen unseres Herzens existiert, sondern aus einer inneren Nähe zu Gott besteht. Verstehen Sie? Der Mensch muss sehen, hören, erfahren. Wir können nicht Gott nur einfach in unserem Herzen einnehmen und irgendwie die Inspiration des Heiligen Geistes wirken lassen und irgendwas denken. Das ist eher protestantisch. Nein, wir sind darauf angewiesen, eben unseren Augen zu sehen, mit unseren Ohren zu hören, die Dinge zu sehen und zu fühlen und zu betasten. Und auf diese Weise, durch diese sichtbaren Dinge, wie ich schon irgendwann mal gesagt habe, die unsichtbare Welt in uns hineinkommt. Verstehen Sie? Der Mensch muss sehen, hören und erfahren. Diese neue Lebensgrundlage, dieses Geheimnis des göttlichen Lebens, das mir plötzlich angeboten wird, durch das ich neu anfangen kann, ein Neubeginn, das muss ich immer wieder sehen. Nicht wahr? Das muss sichtbar werden, sonst vergesse ich's oder sonst geht alles irgendwo in einer Ungewissheit oder in der Luft, wenn ich so sagen, auf. Und wie wird diese ewige Weisheit Gottes für die Menschen sichtbar? In der Form eines kleinen Kindes. Das ist die Geburt Jesu. Bis zum Ende der Welt wird Maria der Menschheit mit ihrem Kind auf dem Arm erscheinen. Das ist die meist gegebene Statue oder Bild unserer lieben Frau, die Ikonen, immer Maria mit dem Kind. Mit dem Kind auf dem Arm, wie es diese unzähligen Bilder und Ikonen beweisen. Und was bedeutet das für uns? Dieses Bild zeigt uns den Weg, wie wir unser Leben auf dem Fundament der Gnade bauen müssen. Nämlich, indem wir kleine Kinder werden, ihre Kinder. Die Geburt Jesu als kleines Kind, der ewige Gott und die Mutter Gottes, die ihr Kind an sich zieht, ist ja nichts anderes als das, was sie jetzt mit mir machen will. In diesem Sinn sehen Sie, Maria lehrt uns im Rosenkranz das, was wir sein sollen. Die Lehre über das, was sie von uns will und wie Gott uns sehen will. Gott möchte uns sehen, eben als diejenigen, die ununterbrochen von Maria besucht werden. Wie bei Elisabeth, von Maria das Licht, die Gnade, das göttliche Leben empfangen durch Maria. Das ist das, Heimsuchung, immer wieder die Mutter Gottes hören, sie zu empfangen wie die Elisabeth, gerade bei ihr zu stehen, Maria zu grüßen und Maria überwältigt mich mit der Gabe der Gnade. Die Geburt des Heilandes steht wieder Maria da. Gib mir ihren Sohn und zeig mir, wer ich sein muss. Sie, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Dann kommen wir in die Darstellung im Tempel. Ist wieder ein Anfang, eine Einführung. Nämlich dieses Mal ist es die Einführung in den wesentlichen und erhabensten menschlichen Akt. Dieser Akt, der uns das Allerwichtigste sein müsste und den wir meistens an die letzte Stelle stellen oder sogar verwerfen und manchmal sogar verfluchen. Das ist sehr interessant. Was ist dieser Akt? Der erhabenste menschliche Akt, den es gibt. Der Anfang alles dessen, was wahr, gut und weise ist. Opfer. Aufopferung. Das ist dieser Akt. Wenn Sie schon Opfer hören, viele Menschen, Aufopferung, Hingabe, das ist etwas, was uns immer zittern lässt. Aufopferung sagt etwas übergeben, sich loslösen von etwas und jedem anderen schenken. Und weil wir so unheimlich an allem hängen, ist es so schwer, irgendetwas auch aufzuopfern. Du hängst an deiner Zigarette, du hast es furchtbar schwer, diese Zigarette aufzuopfern und eben das eben zu schenken. Du hängst an deiner Flasche. Nein, niemand von Ihnen, aber sonst was, nicht? Aber ist ja ganz klar. Aber jeder hängt an was, nicht? Und wenn er das loslösen muss und geben muss, dann hat er irgendwie Probleme, nicht? Das sieht man, wenn die Frau in ihren Kleiderschrank verliebt ist oder Mann in sein wunderschönes neues Auto und dann plötzlich soll er das abgeben oder soll das jemand geben oder ein Kind mit seinem Spielzeug. Wenn sie es abgeben soll, dann heult und macht und tut, weil sie das behalten will und hält es ganz fest bei sich. Nein, die will ich nicht geben. Und das ist genau der erste Akt des Egoismus. Und der große, heilige Akt, den wir gar nicht so mögen. Verstehen Sie, aufopfern heißt auch meine Zeit opfern. Verstehen Sie, wenn ein Familienvater sieht, wenn er heimkommt und hat jetzt Lust, statt dass er sich jetzt, er müsste sich um seine Kinder kümmern, aber hat einfach Lust, jetzt seinen Computer anzumachen und ein bisschen zu spielen und das aufzuopfern, diese Zeit, sich loszulösen von dem, was mir jetzt passt, was mir jetzt gefällt, wozu ich jetzt Lust habe, dass ich das jetzt gebe und dafür das zu tun, was Gott will, das ist ein Opfer, das ist das Aufopfern. Opfer seiner Zeit, seiner Kräfte, seiner Möglichkeit und so fort. Und das ist ja wieder Maria. Maria brachte dieses Opfer als Erste. Und ihr Opfer war ja das Größte. Sie gab ja Gott alles zurück, was sie hatte, was sie von ihm empfangen habe. Sie bot ihm die Seele ihrer Seele, das Herz ihres Herzens dar. Das ist ja Christus in ihr. Christus war alles ihr, ihr eigener Sohn. Nur 40 Tage zuvor hatte sie ihn vom Vater erhalten und schon gab sie ihn zurück. Bereit, ganz und gar sich loszulösen von diesem größten, kostbarsten Kleinod, für das sie lebte und für das sie lebte ganz und gar. Nicht? Das heißt ja nicht, dass die Mutter Gottes ihn verloren hätte, aber Jesus Christus könnte sich eben als Gott einen anderen Weg wählen. Er wäre aus ihr geboren und hätte ziemlich bald, wie der heilige Johannes, der Täufer übrigens, seine Eltern verlassen, wäre in die Wüste gegangen und hätte sein Leben als Erlöser gelebt, unabhängig von Maria. Das hätte so sein können, selbstverständlich. Nicht? Und das hat sie ihm angeboten. Nichts für sich, alles für Gott. Das war ein großes Opfer. Und das ist ein Anlass, um über einen hohen Grundsatz zu betrachten, der unser geistiges Leben bestimmen sollte. Hier lernen wir, hier gehen wir in die Schule der Mutter Gottes, um zu lernen, was wir wirklich tun müssen und was die großen Werte unseres Lebens sind und die wertvollen Taten und das, was unser Leben gut, wahr und schön und weise ist und vorbringt, nicht? Wenn wir etwas bekommen wollen, müssen wir geben. Das ist der Grundsatz. Wenn wir mehr bekommen wollen, müssen wir mehr geben. Und nur wer alles gibt, empfängt alles. Das ist es. Und das ist das Problem. Der Heilige ist derjenige, der gelernt hat, nach einem langen Leben oder nach langen Prüfungen alles zu schenken. Und deshalb hat er alles bekommen. Das ist es nämlich. Und das ist für uns unsagbar schwer. Wenn wir etwas bekommen wollen, müssen wir geben. Wenn wir mehr bekommen wollen, müssen wir mehr geben. Das ist ja ganz einfach. Das sieht man oft in den Missionen, nicht wahr? Da sind die Kinder, die wollen immer was haben. Jetzt bekommen die Kinder Bonbons. Was machen die Kinder, die Bonbons bekommen? Die machen nicht so, ah, das geht ja nicht. Die werfen wir ja nicht in den Ding. Was machen die? Die öffnen ihre Hände. Ja? Nun, jetzt kriegen die Kinder ihre Bonbons in die Hände. So, jetzt gibt man eine, jetzt ist die Hand voll. Und jetzt sieht das Kind, dass der Pater wieder kommt und nochmal Bonbons verteilt. Und jetzt sieht man das Kind, das rennt dem Pater zu und hält die Hände wieder hin. Und die sind alle noch voll. Und sagt der Pater, mein Kind, wo soll ich denn das jetzt hin tun? Oh, das Kind hat nämlich vergessen, in die Hosentaschen zu stechen, weil sie ganz einfach keine Hosentaschen hat. Jetzt waren die Bonbons, sie kann sie nicht alle schlucken. Und dann haben wir gesagt, mein lieber Freund, die Bonbons musst du erst selber eben essen. Dann haben die Kinder oft so gemacht, dann haben sie die Bonbons genommen und sind hinter einem Busch verschwunden und dann kamen sie wieder zurück. Aber die Bonbons müssen wir irgendwie weitergeben, verstehen Sie? Und das ist der Witz. Wir müssen immer mit leeren Händen erscheinen. Und die leeren Hände, wenn sie vorher gefüllt worden sind, müssen sich entleeren. Warum nicht diese geistliche Haltung? Und das ist der Ritter der Immaculata. Das ist das, was die Mutter Gottes im Großen und Ganzen uns lehrt, in diesem Geheimnis. Empfangen, geben, empfangen, weitergeben. Das macht dich glücklich. Das ist das, was ein Mensch erfüllt. Das Wunderschöne, dass eine Mutter die Kraft von Gott bekommt, Leben zu schenken. Und sie schenkt alles ihrem Kind. In dem Augenblick, wo alles sie schenkt, wird sie wieder belohnt. Gott schenkt ihr mehr und sie darf mehr schenken. Und immer so weiter. Das macht ja einen heilig. Da vergisst man auf sich selbst und ist so voll Freude, andere glücklich zu machen. Und bei dem wird man dann selber umso mehr glücklich. Bei der Betrachtung des Geheimnisses der Wiederfindung Jesu im Tempel lehrt uns das unbefleckte Herz eine andere wesentliche Bedingung für ein neues Leben in ihr, ein neues geistliches Leben. Aus unserer eigenen Kraft nämlich werden wir nie fähig sein, diese Opfer zu bringen, von denen gerade die Rede war, und Ordnung und Harmonie in unser Leben hineinzubringen. So oft du selbst auf eigene Faust versuchst, kann das sicher sein, das wird eine Niederlage, das wird nie klappen. Nur die beharrliche Suche nach ihm, nach unserem Herrn, nach seinem Angesicht, die Suche nach seinem Willen, nach seiner Lehre, befähigt uns, über unsere enge und verschlossene Welt hinauszuwachsen, gemäß seinem eigenen Wort, wer sucht, der findet. Das lehrt die Mutter Gottes. So haben wir jetzt fünf wesentliche Auskünfte über uns selbst, über das, was wir zu sein haben, wie wir zu leben haben, was wirklich wertvoll und groß ist und was wirklich uns öffnet dem Licht, eben durch die fünf freudenreichen Geheimnisse. In den schmerzhaften Geheimnissen wird Maria unsere Führerin, nämlich gerade die, der Weg, wie sie sagt in Fatima, der uns zum Himmel führt. Dies ist, wenn man so sagen kann, der berühmte dramatische Pfad, dieser Höhenweg, nicht wahr? Der Pfad, der eben bis in die Spitzen, bis die Gipfelbesteigung besteht, nicht? Was ist unsere Rückkehr zu Gott? Das ist unser Weg unseres Lebens. Und unsere erste Erfahrung auf dem Weg zur Rückkehr zu Gott, was ist die? Oft, die ist sehr, sehr demütigend. Nämlich was? Das ist genau die Betrachtung der Todesangst. Jesu, die zeigt, dass wir unfähig sind, auch nur einen einzigen Schritt aus uns selbst zu tun. Wir sind wie die Apostel, die schlafen. Und vielleicht manchmal noch schlimmer, wie Judas, der verrät. Wir fliehen, wir laufen fort, wir verlassen Jesus. Das ist die Realität. Und das zeigt uns dieses erste schmerzhafte Geheimnis. Im ersten schmerzhaften Geheimnis sehen wir Jesus. Er ist der große Held. Er nimmt die Sünden auf sich. Jetzt gucken wir auf uns selbst und das ist die fürchterliche Misere. Das völlige Versagen. Das Schlafen im Augenblick der größten Gefahr. Das Wegrennen im Augenblick, wo die Feinde auftreten und vielleicht sogar das Verraten. So ist es. So sehen wir, wie wir aussehen. Ja, also denken wir daran, wenn wir die schmerzhaften Geheimnisse betrachten. Einerseits, wenn wir Gott betrachten, dann sehen wir den Heroismus Jesu, der alle in seiner Barmherzigkeit, alle uns an sich zieht und alle unsere Schweinerei und unser Dreck und Schmutz in sich aufnimmt, als wäre es das Seine. Aber wenn wir auf uns schauen, im Beispiel deren, die Jesus umgeben, dann ist es wirklich eine demütigende Katastrophe. Ja, und das ist unser ganzes Leben. Das geschieht uns jeden Tag. Wir laufen vom Heiland weg, wir verlassen ihn, wir fliehen, wir verraten ihn und meistens sind wir ja die sieben Schläfer. Wir schlafen ja die ganze Zeit, nicht? Immer verschlafen, nicht? Kaum aufzuwachen, nicht? Ein Leben, das völlig ohne Gott ist, das heißt, wir verschlafen unser Leben. Und jetzt wenden wir uns zu ihr, vielleicht fast verzweifelt. Und jetzt, was macht Maria mit uns in dieser Betrachtung? Ich richte meinen Schritt von neuem durch sie. Und auf einmal, Maria lässt mich den Schrei meines Erlösers hören. Gib mir den Kelch, gib mir deine Sünden. Ich nehme alles auf mich, ich bezahle den Preis. Komm, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Elend, ich kenne deinen Schmutz, ich kenne dein Versagen, ich kenne deinen Verrat. Ich kenne deine Judas-Stunden, ich kenne deine Petrus-Stunden, ich kenne deine Stunden, wo du wegrennst und ich kenne vor allem deine Stunde, wo du dauernd schläfst. Gib mir alles. Ich will diesen Kelch trinken. Schauen Sie. Und wenn wir dann uns selbst und unsere Sündigkeit, unsere ganze Elend und unsere Nichtigkeit zitternd dem Heiland geben, dass er das auf sich nimmt, in seinen Kelch hineinschütten, ja, dann in diesem Augenblick wird uns die Barmherzigkeit Gottes zuteil. Dann wird die Todesangst Jesu für uns ein Wesensereignis. In diesem Augenblick sehe ich mich voll mit meinem ganzen totalen Versagen, mit meiner völligen Unwürdigkeit, mit meinem Schutz, so etwas Ekelhaftes, so etwas Fürchterliches, so ein unmögliches, schmutziges, stinkendes Drecksding. Und in dem Augenblick kommt er und nimmt es alles und nimmt es in sich auf. Das ist Barmherzigkeit. Gerade in dem Augenblick, wo ich sagen kann, jetzt ist alles aus, jetzt ist gerade noch zum letzten zertreten werden, hebt er mich auf und nimmt den ganzen Dreck von mir und zahlt ihn selbst. Das ist das erste schmerzhafte Geheimnis. Dann sollten die Geißelung, die Dornenkrönung in uns einen tiefen Herzschmerz der Erkenntnis erwecken. Ich, sage ich, bin es, der dies verursacht hat, mit meiner Unreinheit, mit meinem Stolz. Ich bin mitschuldig an deiner Qual. Und nun kann ich durch deine Gnade auf den rechten Pfad zurückkehren. Und ich sehe, dass ich das hilfloseste Geschöpf auf der Welt bin. Ich muss sehen, wie meine und die Sünden der anderen dein heiliges Haupt und deinen heiligen Körper foltern und zerstören. Ich muss Zeuge sein meines Versagens. Ich muss Zeuge sein dessen, was ich hier angerichtet habe. So habe ich dich zugerechnet. Ich, dich, o oh Herr, wenn ich vor dem gegeißelten Jesus stehe und mit dem dornengekrönten Jesus. Sehen Sie, eine solche Hilflosigkeit ist eine Qual für jemanden, der liebt. Wenn man jemanden liebt, dann ist das Schlimmste die Hilflosigkeit. Wenn man so gerne dem Geliebten helfen würde, wenn man ihm doch wenigstens eine Dorne herausziehen würde oder anstelle einen kleinen Teil des Leidens übernehmen könnte, nichts zu tun. Alles muss er tragen. Ich kann gar nicht sagen, ich muss gleichsam tatenlos, schmerzend dabei stehen. Sehen Sie, und das ist genau das, was uns zu der wahren Reue führt. Das ist, dass es mir so leid tut. Ich würde so gern was tun, ich kann es nicht. Aber es tut mir so leid, aber wenigstens habe ich einen tiefen Abscheu vor dem, was ich je dir zugefügt habe, mein Jesus Christus, dich mit Dornen gekrönt und gegeißelt habe. Sehen Sie, das ist ein Reinigungsweg, der unsagbar groß ist durch Maria, der Rosenkranz. Auf dem Kreuzweg beginnen wir schließlich mit der aktiven Liebe. Das heißt, bisher waren wir noch nur mitleiden. Wir konnten nichts tun. Wir waren gleichsam nur Zeugen. Wir mussten dabei stehen. Wir mussten das sehen, wie das geschieht. Und jetzt will der Heiland uns doch etwas tun lassen, auf dem Kreuzweg, der vierte Geheimnis, indem wir mit dem Simon von Cyrene tatsächlich Jesus das Kreuz tragen helfen und sein Gesicht mit dem Schweißtuch der Veronika abwischen dürfen. Während unserer ganzen Rückkehr zu Gott, wo wir dauernd nur versagen, wie die Apostel im Müllgarten, wo wir dauernd uns nur anzugarten haben, manchmal des Schlimmsten, sind wir nur fähig, unwürdige Nichtigkeiten zu tun. Ich meine, im Vergleich zum Leiden Christi, was ist es, einen Lappen hinzuhalten, um in ein klein bisschen etwas zu trösten? Das ist ja nichts. Und trotzdem, gerade diese Nichtigkeiten, die in sich vollkommen unbedeutend sind, werden für Gott so wohlgefällig, weil sie mit immer tieferer Liebe getan werden. Nicht was wir tun, so unscheinbar es sein mag, sondern mit welcher Liebe es wir tun. Und diese Schule der Liebe, das ist das große Geheimnis des schmerzhaften Rosenkranzes. Die Schule der Liebe, unsere liebe Frau, lässt uns praktisch teilnehmen am Leiden Christi und so uns selber erfahren, wer wir wirklich sind, welchen Anteil wir haben an diesem Drama, dass wir diesen Heiland so zugerichtet haben und so beschämt, zutiefst beschämt, unsere eigene Nichtigkeit erkennen und schließlich endlich wenigstens einmal einen tiefen Abscheu von diesem ganzen Schmutz, den wir sonst so lieben und diesen Dreck, den wir sonst mit solcher Herzlichkeit trinken haben. Dieser Abscheu, das ist der Anfang unserer Liebe, nämlich die reuige Liebe. Doch erst beim fünften Geheimnis, bei der Kreuzigung, erhalten wir das neue Gesetz, dass unser Leben regieren muss, ohne dass wir nicht auf dem Weg zu Gott ausharren können, nämlich mit ihr am Leiden Christi teilhaben, die Wunden des Erlösers immer und überall durch mit ihren Augen betrachten und ihn mit ihrem schmerzhaften Herzen zu lieben. Sehen Sie, das ist es. Und wissen Sie, was es ist? Was es wirklich ist? Das fünfte Geheimnis, dieses Mitleiden mit Maria unter dem Kreuze Jesu zu stehen. Das ist nichts anderes, als an der Heiligen Messe teilzunehmen. Denn das ist genau das, die wahre Teilnahme an der Heiligen Messe. Das ist nicht ein Lesen von ein paar Texten und ein Mitlesen und ein bisschen rumschauen, ein paar Lieder singen, sondern es ist genau das, die tiefste Teilnahme. Das ist nämlich das Große und Wichtigste in unserem Leben. Deshalb verlangt die Kirche auch eine regelmäßige, wenigstens wöchentliche Teilnahme am Heiligsten Messe. Die Teilnahme am Heiligen Messopfer ist ein wichtiger Bestandteil unserer lebenslangen Rückkehr zu Gott. Zusammen mit der Maria am Fuße des Kreuzes stehend, vereint mit ihr, erhalten wir sie auch von unserem sterbenden Heiland als unsere eigene Mutter. Siehe da dein Sohn, siehe deine Mutter. Das geschieht alles, wenn wir die schmerzhaften Geheimnisse eben betrachten. Und durch sie werden unsere Herzen dem Herzen Jesu ähnlich, erfüllt von Liebe zu Gott und für die Rettung der Seelen. Das sind die schmerzhaften Geheimnisse. Sehen Sie, so wird der Mensch hineingenommen in diese großen Wirklichkeiten, in diese 15 wesentlichen Geheimnisse unseres Herrn mit Maria. Und zunächst einmal, um Gott zu entdecken, was ich Ihnen vorher gesagt habe, und schließlich sich selbst zu entdecken und zu sehen, zunächst mal mit Schmerz, was alles, was da hervorkommt, was da alles sichtbar wird, aber dann auch mit Hoffnung und Freude, was alles sie aus diesem Nichts und aus diesem Elend machen kann und will. In den glorreichen Geheimnissen macht uns unsere Frau mit dem einzigen Ziel unseres Lebens vertraut. Der letzten Bestimmung unseres Weges zurück zu Gott. Sie erinnert uns auf jedem Schritt in den glorreichen Geheimnissen, wozu und weshalb das alles ist. For what and why? Father, why it must be like that? Höre ich immer und immer wieder. Warum? Warum muss es so sein? Warum ist es so? Was ist der Sinn des Ganzen? Das betrifft die Menschen. Die sind zerstört, sie sind deprimiert, sie fallen in Depressionen, sie sind verzweifelt, sind entmutigt. Und dann kommt immer das, warum? Warum muss es mir so gehen? Nicht wahr? Und jetzt, die Antwort wird uns gegeben in den glorreichen Geheimnissen. Denn sie weiß, dass wir das Wichtigste und das einzige Notwendige, das Unum Necessarium, so leicht vergessen. Vor allem gibt sie uns den Mut, in diesen großen Geheimnissen nie zu verzweifeln. Insbesondere, wenn Hindernisse und Missgeschicke uns den Weg zum Himmel zu versperren scheinen. Und dieser Missgeschicke und dieser Hindernisse gibt es natürlich sehr viele. Zunächst einmal die Betrachtung der Auferstehung. Erfüllt unsere Seelen mit einem großen Staunen. So ein Triumph Christi nach solch furchtbaren Leiden. Über alles, wie groß bist du? Wie groß ist die Liebe Gottes? Wer kann ihr widerstehen? Verstehen Sie, der heilige Paulus erklärt uns ganz klar, dafür ist Christus von den Toten auferstanden, um uns unsere eigene Zukunft zu zeigen, unsere zukünftige Auferstehung. So wie er strahlend vor uns steht, unsterblich im Glück und in der Freude und Herrlichkeit und Macht, so werden wir sein. Wir werden sein, wie er ist. Wer kann dem widerstehen? Auch wir werden auferstehen, wenn wir mit Beharrlichkeit den Gipfel des Berges unseres geistigen Lebens ersteigen und eben das höchste Gebot, das Gottesgebot erfüllen. Die verherrlichte Menschheit unseres Herrn, sein herrlicher, auferstandener Leib, das Vorbild und die Gestalt unseres zukünftigen herrlichen Lebens im Himmel. Sehen Sie, das erfüllt den Menschen mit Hoffnung. Menschenskind, bist du jetzt krank? Wirst du alt, gebrechlich? Oder hast du irgendeinen Fehler? Ist dir irgendwas über den Weg gelaufen? Hast du die Arbeit verloren? Geht's sehr schlecht bei dir aus irgendeinem Grunde? Das ist bei jedem im Leben so. Hat der Arzt dich plötzlich eben schockiert mit einer unheilbaren Krankheit, die du hast? Du stehst vielleicht sogar vor den Pforten der Ewigkeit und alles erfüllt dich mit Zittern. Die Welt, auf einmal kracht alles zusammen. Die Leute haben Angst vor dem nächsten Tsunami, vor dem nächsten Unwetter. Die Leute, die wissen nicht, wann der Weltkrieg wieder kommt. Und die ganzen Zerstörungen, alle paar Monate in Großstädten geht eine Bombe auf und viele Leute sterben. Alles lebt in einer Angst. Alles liegt in einer Unsicherheit, was alles kommt. Und hier, das geht so schnell vorbei und es geht sicher vorbei. Und am Ende ist es eben dieses Glorreiche. Wenn ich bis zum Ende liebe, wenn ich mit ihm gekreuzigt und begraben werde, das heißt, wenn ich mit Christus gehe und eben die Opfer meines täglichen Alltagslebens, mein tägliches Kreuz trage aus Liebe zu Gott, in anderen Worten, treu der Mutter Gottes bin und dessen, was ihn Fatima von mir verlangt, ist nämlich genau dasselbe, dann werde ich auferstehen mit ihm. Das ist die große Verheißung. Das ist der Glaube. Das ist unsere Hoffnung. Zurück sit Christus bes mea, singen wir. Christus ist auferstanden, meine einzige Hoffnung. Und dann kommen in unsere Augen wieder kommt ein Feuer. Dann wird man nie verzweifeln, selbst wenn die Stunden noch so dunkel sind. Wenn wir die Himmelfahrt betrachten, wird unsere liebe Frau den Einzug des Königs, den Triumphzug heim in den Himmel zeigen. Die glorreiche Rückkehr zum Vater, meine Lieben. Wie wurde er im Himmel von den Heiligen und Engeln begrüßt? Sie antworten mit dem, was wir die Ekstase der Liebe nennen, so sagen sie Heiligen, in der jedes Auge ganz auf ihn ausgerichtet ist, der das himmlische Königreich betritt. Sehen Sie, die Engel und Heiligen, die haben nur eines zu sehen, sie jeden, der König der Herrlichkeit, Pforten, öffnet euch, er tritt ein, der König der Herrlichkeit mit dem Psalm. Attolite portas principes vestras et elevamini porte, die ewigen Pforten, öffnet euch, der König der Herrlichkeit tritt ein. Und alle sind fasziniert und gebannt vor dieser Herrlichkeit und unendlichen Schönheit unseres Heilandes. Menschenskind, das ist so groß. Und Maria füllt uns mit ihrer eigenen Faszination, wenn ich so sagen kann, beim Anblick Christi. Verstehst? Dem König der Liebe, bekleidet mit dem Gewand, bis auf die Füße reichend, um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, weißer als Schnee. Seine Augen waren Feuerflammen, seine Stimme war das Rauschen von vielen Wassern. Sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. So beschreibt die Apokalypse den Heiland, den Pantokrator, den Herrscher, den König der Könige, den Herrn der Herren. Die verherrlichte Gestalt des Auferstandenen des Herrn, das muss Wirklichkeit werden. So ist er jetzt im Himmel und so ist er verborgen im Tabernakel, meine Lieben. Wenn Sie die Monstranz sehen, ist das dieser König der Herrlichkeit, so wie er strahlt im Himmel und die Freude und die Wonne aller Heiligen ist jetzt. Er verbirgt sich vor uns in der Gestalt eben dieses verheiligen Hostie, denn wir würden das nicht aushalten können. Sehen Sie, schauen Sie, diese Gestalt des Heilandes, wie sollte sie uns berühren, wenn wir daran denken, wie sie den heiligen Paulus berührte, den sie auf den Boden geschlagen hat, vor den Toren von Damaskus. Zur Erde niedergeworfen wurde Paulus in diesem Blick Christi, den er gesehen hat, als auferstanden, in einem Augenblick völlig bekehrt von einem, der die Christen hasste und sie verfolgte und an Ton vieler teilgenommen hat, an ihrer Steinigung, wie beim heiligen Stephanus. Und jetzt wird er, wie er sagt, der Gefangene der Liebe Christi, ein Diener, ein Freund Apostel Christi. Und von diesem Tag an lebt der Paulus, wie er selber gesagt hat, und schreibt im Philipperbrief im 3. Kapitel nur noch mit einem Ziel: Mein Leben ist Christus. Das ist genauso die größte Sehnsucht Mariens, dass wir wieder Völkerapostel und von einer gewaltigen Liebe und Sehnsucht zu dem Sohn eingenommen werden. Wann kommt der Tag, wo ich dastehen würde und ich sehe, Angesicht zu Angesicht, er kommt sicher und er kommt sehr bald. Die Herabkunft des Heiligen Geistes führt uns wieder in den Abendmahlsaal, wo der Heilige Geist das Feuer seiner Liebe in uns entzünden wird. Das ist darum, wir beten jetzt an diesem Pfingsten. So wie er es gerade an diesem Pfingstam in unsere himmlische Mutter und den Aposteln und den Jüngern tat. Pfingsten ist das, was geschah im Abendmahlsaal am Pfingstsonntag in Jerusalem. Das geschieht in uns. Und das geschieht in uns durch Maria. Wir sehen Maria umgeben von allen diesen Jüngern. Eine wunderbare, beeindruckende Versammlung. Meine lieben Freunde, es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie Maria ausgesehen haben muss, als das Feuer des Heiligen Geistes sie durchdrang. Das ist unsagbar. Wenn wir die ganzen Bilder, die wir vorhaben, die das versuchen zu umschreiben, diese himmlische Schönheit, wenn Maria schon die Schönste war, ihr ganzen Leben hindurch, durchdrungen von dieser Herrlichkeit Gottes und Freiheit von der Sünde, Immaculata, dann muss das in diesem Augenblick nochmal ganz besonders sein. Später in der Geschichte wird sie bestimmten Seelen erscheinen, die versuchen werden, ihre himmlische Schönheit und Majestät in Worte zu fassen. In Fatima. Sie war glänzender als die Sonne, strahlte ein Licht aus, klarer und intensiver als ein Kristallglas, das mit glänzendem Wasser gefüllt ist, wenn die Strahlen der brennenden Sonne hindurchscheinen. In La Salette, plötzlich sah ich ein wunderschönes Licht, heller als die Sonne. Ich schaute aufmerksam zum Licht. Zuerst war es unbeweglich und doch gleich danach sah ich darin noch ein anderes Licht, sogar noch heller und sich bewegend und in diesem Lichte die schönste Frau. Und in Lourdes. Sie unterschied sich von der Gestalt anderer Menschen, denn von ihr ging ein unglaubliches Licht aus und sie war wunderschön, so geheimnisvoll und so unvergleichlich wunderschön, dass selbst wenn ich ein ausgezeichneter Maler gewesen wäre, nie in der Lage gewesen wäre, ihre Schönheit zu porträtieren, selbst mit den besten Werkzeugen. Und dann schreibt die Bernadette: Ich sah eine schmale Figur mittlerer Größe. Sie schaute sehr jung aus. Etwas vielleicht ein junges Mädchen um die 20 Jahre. Aber diese Schönheit und Jugend hatte etwas ganz Außergewöhnliches an sich. Es schien eine Jugendlichkeit zu sein, die nie vergeht und nie vergehen kann. Eine ewige Jugend. Und da war noch etwas anderes in dieser Jugendlichkeit, das man nicht in Worte fassen kann. Es war, als ob in ihr die Anmut einer kindlichen, äußerst reinen Jungfrau mit dem Ernst und dem unendlichen Verständnis der grenzenlosen Güte einer Mutter und der hohen Majestät einer Königin verschmolzen waren. Das ist was Wunderbares, dieses Bild Maria, dieses Einmalige, die Größe erhaben deiner Königin, die Liebe, Herzlichkeit einer Mutter und die unsagbare schöne Blume einer Jungfrau, alles in einem. Wie muss die Bernadette Maria gesehen haben, wenn sie später sagt, eine Sekunde, eine Minute Maria ins Angesicht sehen. Und im Vergleich zu dem sind alle Herrlichkeiten, alle Freuden, alles Glück, alles, was schön und wunderbar und erfreuend und glückmachend ist in der Welt, wie Dreck, wie nix, absolut nichts, eine Weile die Mutter Gottes zu sehen. Und so war sie im Augenblick des Abendmahlsaals, als der Heilige Geist sie erfüllte. Und von diesem Licht und von dieser Schönheit wird sie voll des Heiligen Geistes nun weitergeben bis ans Ende der Zeiten an alle ihre Kinder. An ihrer Schönheit dürfen wir teilhaben, an ihrer Reinheit, an ihrer Größe, an ihrer Majestät, an ihrer Liebe, an ihrer Demut, an ihrem Reiz, alles. Das ist, wie gesagt, die Nähe und Pfingsten nicht. Können wir in diesen Beschreibungen nicht die Macht des Heiligen Geistes erkennen, der ihre Schönheit preist? Und ebenso uns, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, denken Sie doch mal nach. Und der Heilige Geist will Ähnliches in deiner Seele verbringen. Unsere liebe Frau war die Erste, die den ewigen Gipfel erreichte. Ihre Seele schwebte zurück zum Himmel gleich einer gewaltigen Flamme der Liebe. Wenn sie gestorben ist, was bis heute noch nicht ganz sicher ist, das wissen wir nämlich nicht, dann starb sie buchstäblich aus Liebe, nicht aus Altersschwäche. Das wird in ihrer Himmelfahrt offenbar. Die Aufnahme Marians in den Himmel, das vierte glorreiche Geheimnis. Als sie das Ende ihrer Pilgerfahrt, als die erste der ganzen Menschheit erreicht und endlich da auf diesem Weg alle ihre Kinder mit sich führt. Der Augenblick des Hinscheidens, wenn ich so sagen kann, des Todes oder des Übergangs Marians aus der Welt in die Ewigkeit, muss im Licht ihrer ganzen Liebe gesehen werden. Es ist ein Hinscheiden aus Liebe. Ihre Liebe war so gewaltig, dass nichts mehr sie auf Erden halten konnte. Das ist es. Und deshalb wird ihr Hinübertreten so vollkommen anders als der Tod jedes anderen Menschen. Und deshalb sagen auch die Kirchenväter, nennen Mariens Hinscheiden nicht Tod, sondern Dormitio. Dormitio, als wäre sie eingeschlafen und dann gleich aufgewacht, um mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen zu werden. Das ist unser Ziel. So wird es uns gehen. So wird es mit uns sein. Schaut, was wir über uns selber erfahren in diesen Geheimnissen des Rosenkranzes, was unsere Mutter uns schenkt über uns selbst, ich meine, das könnte uns jedes Mal mit neuem Staunen erfüllen. Das letzte glorreiche Geheimnis ist ein Loblied der Bewunderung ihres ewigen Triumphes. Die Krönung Mariens im Himmel hat einen Anfang, aber kein Ende. Sie wird immer gekrönt. Sie steht vor uns als Königin des Himmels und der Erde im Augenblick, wo Gott in Ewigkeit immer von Neue ihr die Krone aufsetzt. Ihr diese Zeremonie der Krönung immer wieder schenkt. Und deshalb jedes Mal, wenn Maria eben mit der Krone vom Herrn beschenkt wird, fallen die Engel und Heiligen auf die Knie nieder und preisen sie als ihre Königin. Ja, wir sollen nicht denken, dass sie, wenn sie im Himmel ist, nun fern von uns sei, da wir auf der Erde verbleiben müssen. Himmel und seine Könige sind nicht weit von uns entfernt, denn sie fährt ja fort, Königin zu sein, auch in unserem Leben, hier und jetzt auf ihre Kinder Acht zu geben. Die Königin des Himmels und des ganzen Weltalles und aller Geschöpfe, eben sie sollte unsere armen Augen und unsere Gefühle und unsere Herzen an sich ziehen. Gerade vor uns steht plötzlich eine ungeheure Realität. Die Königin des Himmels und der Erde, die beste aller Mütter. Jetzt kommt plötzlich Kinder immer vor. Sie ist meine Mutter und sie liebt mich, so wie wir es gesagt haben, so, und sie möchte mich an sich ziehen. Mensch, wie können wir denn an ihr vorbeigehen? Jedes Mal, wenn wir ein Bild Mariens sehen, steht vor uns diese Königin mit ihren leuchtenden, sehnsüchtigen Augen. Komm, ich will dich da haben, wo ich bin. Ich will dich glücklich machen. Ich will dir alles geben. Durch sie werden alle ihre Kinder berufen, die Krone der ewigen Glorie zu empfangen. Diese Betrachtung dieses Rosengeheimnisses sollte in uns die Sehnsucht erwecken, mehr in Gedanken an den Himmel als in den Sorgen des Irdischen zu leben. Dort oben ist die Wirklichkeit, wenn ich so sagen kann. Bei Maria ist die Wirklichkeit, hier ist nur Schein und Schatten. Dort ist unser Zuhause und dort soll dein Schatz und damit auch dein Herz sein. Und hier, wir sind hier ja in der Verbannung, verbannte Kinder Evas, im Tal der Tränen. Sehen Sie, jetzt haben Sie wieder etwas gesehen, so wird der Rosenkranz zu einer ungeheuren Welt, einer geistigen Welt, die uns eben das ganze göttliche Geheimnis öffnet, aber auch, wenn man so sagen kann, das Geheimnis über uns selbst. Hast du gedacht, dass du so einer bist? Von eigentlich einem solchen Elende am Ausgangspunkt zu einer solchen herrlichen Glorie berufen? Und alles kriegst du zusammen in einer kurzen Zeit von 15 Minuten pro Tag. Wenn du jeden Tag 15 Minuten den Rosenkranz betest, jetzt verstehst, warum die Mutter Gottes so drauf achtet und es unbedingt sagt, jeden Tag. Weil jeden Tag 15 Minuten lebst du in der Wahrheit und der Realität. Das ist die Realität. Gottes und deiner selbst. Und 23 Stunden, 45 Minuten lebst du in einem Schein. Lebst du in einer Illusion, die natürlich sich so brutal vor deinen Augen abspielt, dass es natürlich aussieht, wie wenn das das Wahre wäre. Und wenn du natürlich es schaffst, diesen Rosenkranz auch wirklich täglich zu betrachten, dann genügen meistens diese 15 Minuten eben, um das Gegengewicht herzustellen, langsam aber sicher, dass du nicht diesen Illusionen und diesen Verrücktheiten und diesen völligen Lügen des Vaters von Lügen dauernd zum Opfer fallst. Und je mehr du die Andacht zum Rosenkranz eben pflegst, dann wird der Rosenkranz für dich eben diese letzte Rettung sein, die über der Welt gibt. Das ist ganz klar. Diese 15 Minuten, diese Betrachtung des Rosenkranzes bringt dir die ganze himmlische Welt in Maria, durch Maria in dein Herz und bringt dein Herz eben mit diesem Rosenkranz wieder in die himmlische Welt. Und dann, das genau ist der Strick oder die Kette, die nun zur Waffe wird, die dich stark macht. Denn wenn der Himmel durch diesen Kanal oder durch diese Kette in dein Herz eingeht, dann ist sie da und sie vertritt dem Teufel den Kopf. Wenn sie da ist, hat der Böse nichts zu sagen. Dann bist du gefeit von allen Gefahren. Dann können weder 1000 zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken nichts tun, wie der Psalm sagt. Dann können die Gegner Millionen sein. Sie in dir ist viel stärker. Und dann hast du den Frieden der Seelen. Das ist die Frucht einer Andacht zum heiligen Rosenkranz. Das ist, was die Mutter Gottes in Fatima bittet. Betet täglich den Rosenkranz. Das ist die große Waffe des Ritters der Immaculata. Benutzen Sie sie richtig.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb uns allen. Amen.